Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Autorin Susanne Goga. Sie hat uns ihren neuesten Band mitgebracht, Nachts am Askanischen Platz. Das ist ja schon der 6. Leo Wechsler in der Reihe, den sie geschrieben hat. Spielt in Berlin der 20er Jahre. Und es geht um einen ziemlich gruseligen Mordfall. Die Leiche wird gefunden im Hinterhof eines Gymnasiums am Askanischen Platz. Und in der Nachbarschaft befindet sich das Kabarett des Bösen. Das ist also ein Sensationstheater. Allein dieser Ort birgt sicherlich einige Geheimnisse. Und ich glaube, sie startet jetzt gleich mit einem Prolog, der nicht unbedingt für empfindliche Seelen geeignet ist.
Prolog. Du musst näher ran. Die Patientin lag ausgestreckt auf dem OP-Tisch, die Hand- und Fußgelenke mit Lederriemen fixiert. Ein greller Scheinwerfer erleuchtete den Tisch, während der übrige Raum in tiefe Dunkelheit getaucht war. Die Frau hatte die Augen weit aufgerissen, doch der Knebel in ihrem Mund erstickte ihre Schreie, als eine Krankenschwester ihren Kopf in einer Vorrichtung platzierte, die jede Bewegung unterband. »Ganz ruhig, Sie machen es nur noch schlimmer«, sagte die Krankenschwester in einem sanften Ton, der umso bedrohlicher klang, weil er so gar nicht zu der furchteinflößenden Umgebung passte. Aus dem Hintergrund trat ein hochgewachsener, hagerer Mann mit stahlgrauem Haar, der eine chirurgische Säge in der Hand hielt. »Fertig, Schwester?« Sie nickte. »Ja, Herr Professor, es ist alles vorbereitet.« Die Schwester glitt in den Schatten, während der Chirurg gerade ausschaute, an der Patientin vorbei und in sachlich nüchternem Ton zu sprechen anhob. Die Operation, die ich heute durchführen werde, ist insofern von wissenschaftlichem Interesse, als sie die Reaktionen der Patientin während der chirurgischen Vorgänge deutlich erkennen lässt. Am Ende dieser Versuchsreihe werden wir entscheiden, ob es ratsam ist, bei Operationen am Gehirn künftig auf eine Betäubung zu verzichten. Der Chirurg setzte die Säge an, worauf ein knirschendes Geräusch ertönte, das von überall herzukommen schien. Die Patientin bäumte sich auf. Ihr ganzer Körper beschrieb einen Bogen. Sie erinnerte an einen Fisch, der sich am Boden eines Bootes krümmt und verzweifelt dem Wasser zustrebt. Der Chirurg ließ sich nicht beirren. Er sägte mit knappen, präzisen Bewegungen weiter und presste konzentriert die Lippen aufeinander. »Sobald ich das Gehirn freigelegt habe, werde ich...« Ein Schrei ertönte, ein Poltern im dunklen Raum. Man hörte Schritte, die sich hastig entfernten. Eine Tür schlug zu. Der Chirurg blickte kurz auf, zog missbilligend eine Augenbraue hoch und setzte sein blutiges Werk fort. Bis er die Schädeldecke abnahm und der Krankenschwester reichte, hatte sich die Tür nach draußen noch zweimal geöffnet. Und jetzt geht es aber in einer ganz anderen Stimmung weiter. Montag, 9. Januar 1928. Der verschlissene Mantel schützte kaum vor der eisigen Luft, die sich unter den Stoffstahl und seinen Körper umhüllte. Er war mit Kälte überzogen, wie eine Mandel mit Schokolade oder ein Kuchen mit Glasur oder ein Bratfisch mit Panade. Unsinnige Gedanken, die bewiesen, dass man das, was einen quälte, nicht verdrängen konnte. Es brach sich immer wieder Bahn. Denn unter der Kälte lauerte der Hunger. Zwei Empfindungen, die eine unselige Verbindung eingegangen waren. Wer hungerte, fror. Wer fror, hatte oftmals nichts zu essen. Aus einem Lokal wehte Bratengeruch herüber und er musste sich zwingen, nicht hineinzustürzen. Er wäre fähig, sich mit Ellbogen durchzukämpfen, hin zu dem Tisch, an dem jemand den Braten auf dem Teller hatte, den Gast beiseite zu stoßen und das Fleisch mitsamt der Soße aufzuklauben und sich in den Mund zu stopfen. Aber dort drinnen waren Menschen. Die Welt war ihm fremd geworden. Er stolperte mehrmals, weil er seine Füße nicht mehr spürte, nachdem er den ganzen Weg gelaufen war. In der Tasche den Zeitungsartikel, so oft gelesen und wieder zusammengefaltet, dass die Kanten brüchig und abgegriffen waren. Er wählte die Kälte. Sie war weniger schlimm als das Fremde, weniger schlimm als der Hunger, der seinen Kopf ganz leer machte. Er erreichte einen weiten Platz mit einer Säule in der Mitte und schaute auf das Straßenschild. Belle Alliance Platz. Er erinnerte sich an den Zeitungsverkäufer und seinen Stadtplan, rief sich die Namen ins Gedächtnis. Ja, die Richtung stimmte. Hier zweigten mehrere Straßen ab, die hell und lebhaft wirkten. Sie waren voller Menschen. Menschen wollte er aus dem Weg gehen. Also hielt er sich am Ufer des Kanals, wo die Hochbahn am Wasser entlang ratterte. Hinter den erleuchteten Fenstern verwischte Schemen von Gesichtern. Hallisches Ufer. Das war gut. Es klang, als wäre es nicht mehr weit. Sein Bein schmerzte und er spürte, wie er zu hinken begann. Als er den Platz hinter sich gelassen hatte, wurde die Gegend verlassener. Hier ging nur vor die Tür, wer wirklich musste. Alle anderen saßen am Ofen, Brot und Wurst auf dem Tisch, vielleicht eine Suppe mit Speck und Markknochen, warm und herzhaft und... Schluss damit, schalt er seine Gedanken, als wären sie ungezogene Kinder. Fast hätte er gelacht, konnte sein Gesicht aber nicht bewegen. Ach ja, die Kälte. Als er die Eisenbahnbrücke bemerkte, hielt er inne. Das tat er immer, wenn er Züge und Schienen sah. Nicht die Hochbahn, die war harmlos, aber die großen Züge, die weite Strecken fuhren, durch fremdes, ödes Land, vor denen fürchtete er sich. Aber er brauchte nicht bis zu den Zügen zu gehen, er konnte vorher rechts abbiegen. Wo war er hier? Möckernstraße? Ja, da war das Schild. Die Straße, die sich vor ihm auftat, war breiter und belebter, links gesäumt von Gleisen, die zu einem großen Bahnhof strebten, wie Adern zu einem Herzen. Nein, das war kein guter Vergleich, denn das Herz war nicht das Ende, der Bahnhof aber schon. Manchmal wollte er seine verrückten Gedanken aufschreiben, um sie Jelena mitzuteilen. Doch er vergaß sie, noch bevor der Stift das Blatt berührte. Seltsam, wie einem die Wörter entflohen, sobald man sie ergreifen wollte. Er schrak zusammen, als links von ihm ein Zug pfiff. Er hielt sich die Ohren zu und ein Mann, der ihm entgegenkam, tippte sich im Vorbeigehen an die Schläfe. Eine Geste, die ihn hätte kränken können, doch die Furcht vor den Zügen war größer. Er wusste kaum noch, wie er es nach Berlin geschafft hatte. Vage erinnerte er sich, dass er in einer Ecke in der dritten Klasse gekauert hatte, die Hände auf den Ohren, die Augen geschlossen, während Jelena den Mitreisenden mit Gesten zu verstehen gab, er sei nicht krank, er fürchte sich nur. Er stolperte weiter, die Hände über den Ohren, bis er auf einem Platz stand, der so hell und laut und voller Menschen und Autos und Omnibusse war, dass er sich an eine Hauswand drücken und tief atmen musste. Dort war der Bahnhof, gewaltig, mit Säulen vor dem Eingang, darum herum große Häuser, viele vornehm, alle strahlend erleuchtet in der Nacht. Er sah sich hilflos um. Dies war nicht seine Stadt und dieser geschäftige Ort am allerwenigsten. Er machte ihm Angst. Da war ein Straßenschild, Askanischer Platz. Er war zu weit gelaufen und machte erleichtert kehrt. Er ging ein Stück zurück und fand die Nebenstraße, die er vorhin übersehen hatte. Hallische Straße. Er war am Ziel. Er blieb vor einem stattlichen Gebäude stehen, an der Fassade rankte Efeu empor und neben der Tür war eine Messingtafel mit der Aufschrift Askanisches Gymnasium Berlin-Kreuzberg angebracht. Als er das Wort Gymnasium las, war ihm, als ertönte von fern das Hämmerchen eines Glockenspiels und ließe tief in seinem Inneren etwas erklingen. Er sah an dem Gebäude hoch, dessen dunkle Fenster wie wachsame Augen auf ihn herabschauten. Herr Wechsler, gut, dass Sie da sind. Hier ist ein dringender Anruf. Fräulein Meinelt hielt Leo schon den Hörer hin, als er am Samstagmorgen ins Vorzimmer trat. Er gab ihr ein Zeichen, das Gespräch durchzustellen, noch bevor er Hut, Mantel und Schal abgelegt hatte. Inspektion A, Oberkommissar Wechsler am Apparat. Zuerst hörte er nur schweres Atmen und warf Fräulein Meinelt, die mit einer Kaffeetasse in der Tür stand, einen fragenden Blick zu. Oberkommissar Wechsler, wiederholte er. Mit wem spreche ich? Worum geht es? Hier spricht Otto Schmidt, Hausmeister am Askanischen Gymnasium. Der Mann atmete immer noch schwer, beinahe asthmatisch. Im Schuppen liegt einer. Leo trank einen Schluck Kaffee. Könnten Sie das näher erklären? Ein Mann? Verletzt, betrunken, tot? Tot. Darum rufe ich ja an. Sie haben nicht die Schutzpolizei verständigt? Nun kam Leben in den Mann. Damit es hier auf einmal vor Schuppos wimmelt? Der Direktor hat gesagt, keine Unruhe unter den Schülern. Besser sofort die Kripo anrufen. Das habe ich gemacht. Leo griff nach einem Notizblock. Ganz ruhig, Herr Schmidt. Die Adresse bitte. Hallische Straße 24 bis 26.
So. Leo Wechsler ermittelt in Berlin. 20er Jahre, jetzt sind wir im Jahr 1928, angefangen hat er im Jahr 1922. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, deine Polizistenfigur in das Berlin der 20er Jahre zu setzen?
Also mich hat die Zeit eigentlich schon immer fasziniert und als ich mir überlegt habe, selber mal ein Buch zu schreiben, nachdem ich schon so viele Bücher übersetzt hatte, war es mir eigentlich direkt klar, dass es was Historisches sein sollte. Und zu dieser Zeit, also ich habe angefangen so 2002, 2003 mich damit zu beschäftigen, gab es eigentlich in Deutschland überhaupt keine Krimis, die in dieser Zeit spielten. Und für mich stand dann auch relativ schnell fest, dass es dann auch Berlin sein sollte, weil Berlin eben die Metropole in Deutschland, in ganz Mitteleuropa war. Und was hinzukommt, Berlin hatte eben auch eine ausgezeichnete und weltweit angesehene Polizeibehörde. Vor allen Dingen die Kriminalpolizei hatte einen ganz hervorragenden Ruf. Also da sind auch Besucher aus dem Ausland gekommen, beispielsweise aus den USA, um sich anzusehen, wie die Berliner Kripo damals gearbeitet hat. Und dann stand für mich eigentlich fest, dass mein Kommissar eben in dieser Zeit und an diesem Ort ermitteln soll.
Ist auch eine spannende Zeit. Aber historischer Roman, egal ob nun Kriminalroman oder nicht Kriminalroman, aber historisch heißt ja nun immer, man muss eine ordentliche Recherche betreiben. Das macht sicherlich, also stelle ich mir so vor, als wenn ich denn Autor wäre, macht es deutlich mehr Aufwand als einen Krimiplot in der Gegenwart sich aufzusetzen. Wie gehst du da vor? Was sind die ersten Schritte?
Also da kommen eigentlich ganz viele Dinge zusammen. Es gibt natürlich einmal die reine Krimi-Handlung, wo ich recherchiere, wie Kolleginnen und Kollegen, die zeitgenössische Krimis schreiben, das auch tun. Eben einfach, wie sieht eine Leiche aus, mit der das und das passiert ist, wobei ich dann eben natürlich immer im Blick behalten muss, das waren die Ermittlungsmethoden von vor 100 Jahren, DNA-Analyse und so gab es natürlich nicht. Aber ebenso dieses einmal so dieser rein kriminaltechnische Aspekt, was natürlich hinzukommt, ist eben, dass es vor 100 Jahren spielt und gerade in Berlin hat man natürlich jetzt das Problem, dass viele Schauplätze einfach nicht mehr vorhanden sind, die im Krieg zerstört worden sind. Da arbeite ich dann eben mit alten Stadtplänen, mit Bildbänden. Im Internet findet man viele alte Fotos, die mir eben helfen, mich da auch in die Zeit rein zu versetzen.
Also aber du hast mir erzählt, du hast auch Spezialisten, die dir helfen, ja. Dinge herauszufinden, was ja teilweise einer gewissen Komik auch nicht
Ja, 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 also ich habe zum Beispiel regelmäßig Kontakt zu einem Toxikologen von der Uni Düsseldorf und dem habe ich dann schreibe ich dann schon mal Mails und stelle ihm Fragen, wie kann man Leute mit einem Kleid vergiften? Also wer es geschah in Schöneberg gelesen hat, weiß wahrscheinlich, worum es geht. Ich habe dann manchmal eine Idee und muss dann natürlich wissen, lässt sich das überhaupt umsetzen? Klappt das, ja. Und dafür brauche ich dann eben Spezialisten. Manchmal kann mir die Apotheke meines Vertrauens weiterhelfen. Aber wenn es dann sehr ins Detail geht, dann wende ich mich eben an diesen Toxikologen. Und der hat mir auch immer ganz hervorragend weitergeholfen.
Ja, das ist für den vielleicht auch mal eine ganz nette Abwechslung, wenn er sein Wissen in den Dienst der Literatur stellen darf. Was auch besonders ist an deinen Büchern, an den Leo Wechsler Romanen, ist ja, dass es nicht alles fiktiv ist, sondern es gibt auch, du baust real existierende historische Persönlichkeiten ein. Also einer meiner Lieblinge jetzt hier im Askanischen Platz ist ja der Nasen-Josef. Allein schon der Name finde ich ganz wunderbar. Das ist war ein plastischer Chirurg, Dr. Jacques Josef oder Joseph, weiß ich nicht, ob er sich französisch ausgesprochen hat, genannt der Nasen-Josef. Der spielt tatsächlich eine Rolle, er kommt auch als Figur, als Person vor. Was ist denn zuerst da? Krimi-Plot und dann findest du den Nasen-Josef oder du findest den Nasen-Josef und denkst dir, Mensch, jetzt um den könnte man jetzt mal eine Geschichte bauen.
Also so hundertprozentig weiß ich es nicht mehr, aber ich glaube, die Grundidee für den Plot war da und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren, Gesichtsverletzungen im Ersten Weltkrieg bei Soldaten und da bin ich dann sofort auf ihn gestoßen. Also ich muss dazu sagen, der hieß Nasen-Josef, weil es gab in Berlin damals mehrere Ärzte, die Josef hießen. Und er war eben der Nasen, um die voneinander zu unterscheiden, er war der Nasen-Josef, weil er eben die Nasen von Menschen verschönert hat. Das war aber eben nur ein Bereich, in dem er gearbeitet hat. Er ist bekannt geworden und hat sich große Verdienste erworben, indem er Kriegsversehrte, also gesichtsverletzte Soldaten operiert hat. Und dazu gibt es auch sehr eindrucksvolle Bilder im Internet. Also die sind nicht leicht zu ertragen, zum Teil. Aber da kann man sehen, ich war absolut beeindruckt, wie weit die plastische Chirurgie vor 100 Jahren war. Und er hat diesen Leuten wirklich ein Gesicht wiedergegeben. Und deswegen wollte ich ihn auch gerne im Buch veröffentlichen. Was sehr tragisch ist, noch im Nachsatz, er war Jude und hat dann auch seine Approbation verloren und ist 1934 gestorben. Also sonst wäre er wahrscheinlich auch ins KZ gekommen, aber er war eben ein sehr verdienter Arzt und konnte dann eben nach 33 auch nicht mehr praktizieren.
Wer die Reihe kennt, weiß ja, dass du uns nicht nur fantastische Krimis schreibst, also mit tollen Krimi-Plots, sondern dass wir auch den Leo Wechsler als Figur und seine gesamte Familie, also er ist ja Witwer, hat zwei Kinder, die ist dann wieder verheiratet und wir begleiten diese Familie über die Jahre hinweg. Die Kinder werden immer älter und das Familienleben spielt auch eine sehr wichtige Rolle für ihn. Das ist also läuft eigentlich fast gleichwertig neben dem Krimi-Plot. Deswegen glaube ich, wäre es schön, wenn du uns jetzt noch was liest, wo auch die Familie, in dem Fall ist es dann die Frau, zu Wort kommt und dass man auch sieht, es gibt auch ein Privatleben bei den Polizisten der 20er Jahre.
Clara Wechsler sah auf die Uhr. 6:30. Sie hatte ganz vergessen, um 5:30 die Ladentür abzuschließen. Sie schrieb an einem Vortrag über neu erschienene Bücher, den sie nächsten Monat an der Freien Sozialistischen Hochschule halten sollte. Clara hatte noch nie in einer solchen Institution gesprochen und war ein bisschen nervös. Sie schob die Blätter zusammen, legte sie in eine Mappe und steckte sie in die Tasche. Dann zog sie Mantel, Hut und Schal an und sah sich noch einmal im Laden um. Dabei fiel ihr Blick auf einen braunen Umschlag, der auf der Theke neben der Kasse lag. Ein bestelltes Buch. Die Käuferin war alt und konnte kaum noch das Haus verlassen. Clara würde einen kleinen Umweg gehen und es in den Briefkasten werfen. Sie schloss den Laden ab und ging die Beusselstraße entlang in Richtung Bahnhof. Sie fühlte sich unwohl in der Nähe der Bahnstrecke, wo Fabrikschornsteine und die Kräne des Westhafens aufragten und die Tage selbst im Sommer grau und trübe wirkten. Sie tröstete sich mit dem Gedanken an die warme Wohnung, einen Abend mit Leo und den Kindern, die leckere Suppe, die Ilse gestern vorbeigebracht hatte. Vor der Brücke bog sie nach rechts in die Siemensstraße ab, die nur auf der rechten Seite bebaut war. Links lag der schwach beleuchtete Güterbahnhof, dessen Gebäude sich als Schatten vor der Kulisse des Hafens abzeichneten. Wer unterwegs war, hatte es eilig. Sie sah nur ins Gesicht gezogene Mützen und Hüte und hochgeklappte Kragen. Im Flur suchte Clara den richtigen Briefkasten und schob den Umschlag hinein. Ihre Schritte wurden beschwingter, als sie das Industriegebiet hinter sich ließ. Die Gegend wurde vertrauter und es kam ihr vor, als leuchteten hier selbst die Straßenlaternen heller. So hell, dass sie die beiden Jungen, die plötzlich aus einem Hausflur traten und die Straße überquerten, deutlich sehen konnte. Clara blieb wie angewurzelt stehen. Sie wollte ihnen hinterherrufen, weil sie hoffte, dass sie sich getäuscht hatte, tat es aber nicht. Sie tat es nicht, weil sie wusste, dass sie Georg erkannt hatte. Ihn und seinen Freund Wolfgang. Georg, viel zu dünn gekleidet in ein braunes Hemd und eine dunkle Hose, die in dicken Kniestrümpfen steckte. Er trug einen breiten Gürtel und eine Binde um den rechten Arm, auf der ein Hakenkreuz zu sehen war.
Georg ist der Sohn von Leo Wechsler. Er ist 14 und wir erfahren jetzt gerade in dieser Szene, dass er sich offensichtlich der Hitlerjugend angeschlossen hat. Und das wird sicherlich im Hause Wechsler erstmal für einige Unruhe sorgen, nehme ich an. Alle Zeichen, die wir jetzt gelesen haben, deuten ja nun auf das hin, was dann leider kommen musste. Die Machtübergreifung Hitlers steht kurz bevor. Was bedeutet das? Kannst du das schon sagen? Was bedeutet das für die Familie Wechsler? Wie wird es weitergehen? Du wirst nicht nochmal 6 Bände in dieser Anmutung schreiben können, weil irgendwann wird es anders.
Ja, also ich habe das war mir natürlich auch von Anfang an klar, wobei ich natürlich, als ich mit dem Jahr 1922 angefangen habe, nicht gewusst habe, wie weit überhaupt diese Serie gehen würde.
Aber weit geht sie schon, das ist schön.
Aber ich mache mir natürlich Gedanken darüber und ich weiß auch wirklich noch nicht, ich kann noch gar nicht sagen, was, wenn ich so weit komme, was mit den Figuren passieren wird. Aber als ich zum Beispiel eine Szene geschrieben habe, das ist eine ganz kleine Szene, wo der Jakob Sonnenschein, Leos Kollege, mit seinem kleinen Kind und seiner Frau sonntags spazieren geht im Park mit Kinderwagen, und das ist so eine ganz kleine idyllische Szene, und ich meine, die Sonnenscheins sind Juden, und da frage ich mich natürlich schon, wie geht es mit denen weiter, und das ist natürlich auch so ein Gefühl der Verantwortung. Ich meine, ich habe die Figuren erfunden und ich bin dafür verantwortlich, was mit ihnen passiert, und da mache ich mir auf jeden Fall schon Gedanken drüber.
Ja, aber es wird jetzt erstmal der, also ich hab's Leuten hören, dass es bald einen neuen Band, einen weiteren Band geben wird, der aber noch nicht so weit in der Ferne spielen wird.
Nein.
Sondern erstmal bewegen wir uns noch in den 20er Jahren.
Ja, also okay. Ich habe ja auch nie so groß, ich habe einmal einen relativ großen Zeitsprung von 3 Jahren, aber normalerweise sind da keine so großen Zeitsprünge drin, weil ich es einfach auch interessant finde. Ich meine, je näher man an 1933 rankommt, ist es natürlich auch interessant, die Entwicklung nachzuverfolgen. Wie macht sich der Nationalsozialismus immer weiter im Alltag breit?
Ja.
Und daher denke ich mal, werde ich mir da auch noch ein bisschen Zeit mitlassen.
Okay, wir freuen uns. Wenn Sie jetzt Lust haben, Leo Wechslers Abenteuer zu erleben, kann man das auch, wenn man die anderen Bände nicht kennt, ist kein Problem. Man kann das auch wunderbar alleine lesen und dann Lust kriegen, bei Band 1 anzufangen und alle Bände zu lesen. liegen vorne aus. Und ich glaube, Susanne Goga ist auch noch da und kann signieren, wenn jemand Lust darauf hat. Vielen Dank.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.